Deutschlandfunk Kultur Lesart.
12 Frauenschicksale hat die britische Schriftstellerin Bernardine Evaristo in ihrem Roman Mädchen, Frau etc. miteinander verwoben und im Jahr 2019 wurde sie dafür mit dem Booker Prize ausgezeichnet, gemeinsam mit Margaret Atwood. In ihrem neuen Buch erzählt Bernardine Evaristo nun die Geschichte einer Frau und zwar ihre eigene. Manifesto, warum ich niemals aufgebe, heißt das Buch und ich freue mich sehr, mit Bernardine Evaristo in London verbunden zu sein. Hello, welcome, nice to have you, Mrs. Evaristo.
Hello, good to talk to you.
In Ihrem neuen Buch Manifesto, da beschreiben Sie die Verleihung des Booker Prizes, den Sie ja zu einem Zeitpunkt bekommen haben. Da hatten Sie schon ganz viele Bücher geschrieben, als eine lebensverändernde Erfahrung. Inwiefern war es das? Was hat sich in den vergangenen 2 Jahren für Sie verändert?
Well, it was most definitely a career-changing experience for me. And my writing really is my life. So therefore, it's a life-changing experience.
Ja, das hat auf jeden Fall meine Karriere verändert. Und da mein Schreiben mein Leben ist, war das auch eine lebensverändernde Erfahrung für mich. Es hat sich eigentlich alles verändert in diesem Bereich. Also ich habe ganz plötzlich unglaublich viele Leser gehabt, weltweit. Das ist ja in über 50 verschiedenen Ländern erschienen, das Buch. Und ich habe dann auch andere Preise und Auszeichnungen, Ehrungen bekommen, die schneien einfach nur so herein. Und ich werde auch ganz anders behandelt als Schriftstellerin. Plötzlich tritt man mir mit Respekt gegenüber. Das ist wirklich interessant. Ich muss sagen, wahrscheinlich ist es so, dass ich jetzt einfach wirklich sehr bekannt bin. Und das ist eigentlich das, was ich für mein Schreiben wollte. Und das habe ich jetzt. Und auf diese Art und Weise hat sich mein Leben verändert.
Ihr neues Buch heißt Manifesto und das hat ja eine doppelte Bedeutung, dieser Begriff. Es kann ein Bekenntnis sein, aber eben auch eine Manifestierung. Und Sie schreiben, es sei auch eine Meditation über sich, ihre Motive zu arbeiten, über ihr Leben. Aber ist das nicht etwas, das Sie als Schriftstellerin eigentlich in jedem Buch tun? Was ist denn an diesem jetzt anders gewesen für Sie, das zu schreiben?
Well, my previous books, Poetry and Fiction, and with the exception of my 1997 book, Lara,
meine Bücher, die ich bisher geschrieben habe, seien es Romane, Gedichte oder was auch immer, sind eigentlich alle außer Lara Fiktion, also ausgedachte Texte. Da geht es nicht um mein Leben. Und in dem Buch Manifesto geht es jetzt ganz zweifellos um mein Leben. Also ich habe ja über so viele verschiedene Charaktere geschrieben, so unterschiedliche. Da wundert es einen fast, dass die Leser oft denken, ich würde über mich selber schreiben, wenn ich jetzt über einen über 70-jährigen afrokaribischen Mann schreibe oder über ein Mädchen, das im alten Rom gelebt hat oder jetzt in Mädchen, Frau etc. über 12 verschiedene Figuren. Das bin ich ja nicht selber, das sind fiktive Charaktere, das ist Fiktion, was ich schreibe. Und jetzt in diesen Memoiren oder der Meditation, wie ich das nenne, ist das eben kein Roman mehr. Also Manifesto ist meine Story, meine Geschichte, ein bestimmter Blickwinkel auf mein Leben. Und das ist der große Unterschied.
That's the big difference.
Sie erzählen ja in diesem Buch jetzt ausführlich von Ihrer Familie, Ihren familiären Wurzeln, von der Geschichte Ihrer Eltern und Großeltern. Und Sie sagen auch ganz genau, wie sehr Sie sich mit ihnen verbunden fühlen. Da geht es zum Beispiel um Ihren Vater, den Sie als einen Kämpfer erzählen und auch sagen, dass Sie von ihm diesen Aktivismus auch von ihm geerbt haben und dass Ihre Vorfahren auch Leute waren, die nie aufgegeben haben. War Ihnen das schon immer bewusst oder ist Ihnen Ihre eigene Stärke jetzt auch in diesem Schreiben ihrer Biografie, sage ich mal, noch mal besonders bewusst geworden?
Actually, yes. Writing the book was an education for me.
Ja, das Buch zu schreiben hatte durchaus einen erzieherischen Effekt für mich. Es hat mich weitergebracht. Das war das erste Mal, dass ich wirklich konkret so über mich selbst geschrieben habe. Und das bedeutete, dass ich wirklich ganz tief gehen musste. Ich musste herausfinden, wer ich wirklich bin, woher ich komme, wer meine Leute sind. Und in unserem Leben reden wir natürlich öfter mal über unsere Familie, über unsere Vergangenheit und so weiter. Aber es ist schon was anderes, es ist was Besonderes, das festzuhalten schriftlich, das in Druck zu geben. Da macht man das schon anders. Da muss man wirklich ganz klar nachdenken, woher komme ich eigentlich, wer bin ich?
About who I was and where I came from. And so you're right, my father was a fighter.
Und es stimmt, was Sie sagen, mein Vater war ein Kämpfer. Er ist 1949 von Nigeria nach Großbritannien gekommen und bereits 20 Jahre nach seiner Einkunft kämpfte er selber für die Arbeiterklasse dort. Er war ein Aktivist und meine Mutter auch. Beide haben sich sehr eingesetzt für andere. Und ich denke, diesen Aktivismus habe ich auch übernommen, als ich dann früh für mein Theater gekämpft habe, als ich noch jung war zum Beispiel. Oder auch in mein Schreiben übernommen. Das ist vielleicht auch auf meine Eltern zurückzuführen und auch auf meine Vorfahren. Wir sind ja eine Familie, die eine lange Migrationsgeschichte hat. Also alle kommen aus allen möglichen Ecken. Da gibt es Leute, die kamen aus Deutschland, aus Irland oder aus Nigeria nach Großbritannien.
Wherever they came from, these were people who traveled, probably because they had to, for a better life.
Alle auf der Suche nach einem besseren Leben, um sich weiterzubringen, um vorwärts zu kommen. Und dieser Ehrgeiz und diese Entschlossenheit, die vorgefundene Situation zu verbessern, dafür zu kämpfen, die habe ich wahrscheinlich auch übernommen, auch als Aktivistin, um für mich selber einzutreten, aber auch für andere, für die Leute meiner Community.
In Ihrem Buch Bernardine Evaristo, da gibt es am Ende auch ganz schöne, ich fand auch rührende Fotografien von Ihnen, von der Familie Ihres Vaters in Nigeria, von Freundinnen und Freunden. Und genau das versuchen ja eigentlich viele Personen, die im öffentlichen Leben stehen, eher zu vermeiden, auch so private Seiten von sich zu zeigen. Warum haben Sie sich entschlossen, da so offen zu sein? Weil das Private politisch ist oder was ist Ihre Motivation dafür?
I think it is actually the personal is political and the political is personal.
Ich denke ja, das Private ist politisch und das Politische ist auch privat. Und es stimmt wirklich, dass ich beim Schreiben offener geworden bin. Also ich habe ja angefangen, über mein Leben und meine Kreativität zu schreiben und über diese Frau, die seit 40 Jahren schreibt und dann später im Leben irgendwann mal den Booker Prize bekommen hat. Und dann habe ich das ja in verschiedene Teile gegliedert, in einmal meine Herkunft, mein Erbe, dann meine Beziehungen und so weiter. Und als ich dann zu diesem Teil gekommen bin, wo ich über die Beziehung schreiben soll, dachte ich, oh, will ich das wirklich aufschreiben? Denn eigentlich bin ich eine ziemlich diskrete Person. Also ich rede jetzt nicht so offen über alle meine privaten Themen bisher. Ich bin seit 16 Jahren verheiratet mit meinem Mann David und habe mich überlegt, will ich wirklich über diese Beziehung schreiben? Also ich stand vor der Wahl, das zu zeigen oder es zu verstecken, was mir passiert ist. Also das war nicht alles so ganz ohne. Und dann habe ich mich entschlossen, das eben doch alles zu erzählen. Ungefähr 70%, was schon viel mehr ist, als ich vor Jahren noch geschrieben hätte. Und ich habe dann beschlossen, eben genau das mitzuteilen, was wichtig ist für mein Leben und für meine Geschichte.
My life and my history. And as soon as I made that decision to go over that barrier, that
als ich diese Grenze dann einmal überwunden hatte, mich dazu entschlossen hatte, das zu erzählen, war das auch wirklich für mich selber befreiend. Also diese Dinge, über die ich ungerne geredet habe vorher, die ich nicht erzählen wollte, zu erzählen, das war gut für mich. Und ich denke, es kann auch ein Geschenk an die Leser und Leserinnen sein, wenn man über Dinge schreibt, die man sonst verheimlicht. Weil das eben auch die Dinge der Menschen anspricht, die sie selber verheimlichen. Weil das Bezüge herstellen kann und auch vielleicht eine Art von Wertschätzung ausdrücken kann für andere. Und das wurde dann Teil meines Denkprozesses beim Schreiben.
This became part of my thought process as I was writing the book.
Frau Evaristo, Sie nennen in Ihrem Buch einmal an einer Stelle Ihr Experimentiergehen und da sagen Sie, Sie hätten schon immer eigentlich das Bedürfnis gehabt, anders zu sein, seit Sie beschlossen hatten, aus Ihrer Außenseiterposition in Ihrer Jugend eine Tugend zu machen. Wie hat sich das denn auf Ihr literarisches Schreiben ausgewirkt? Sie spielen ja da auf ganz verschiedenen Feldern. Sie machen Theater, schreiben Lyrik, Romane, jetzt dieses biografische Buch. Wie wirkt sich das Experimentiergehen auf Ihr Schreiben aus?
This was another discovery when I was writing the book. I have been an experimental writer ever since I was at drama school.
Das war in der Tat eine weitere Entdeckung, die ich beim Schreiben gemacht habe. Ich war schon in meiner Theaterschule experimentell, aus Autoren experimentell und so weiter. Als ich Theater geschrieben habe, habe ich mich nie als eine typische Vertreterin des britischen Theaters gesehen, als ich fürs Theater gearbeitet habe. Das war auch nicht mein Erbe. Und ich wollte schon immer experimentell schreiben und Theater machen. Das war völlig klar. Als ich das Buch schrieb, habe ich mich aber nochmal auf meine Wurzeln besonnen, wo das eigentlich herkam. Ich so als Mädchen, als Tochter einer weißen Engländerin und eines schwarzen Nigerianers passte einfach nirgendwo hinein. Also ich wurde immer als nicht dazugehörig wahrgenommen, egal was ich gemacht habe. Und ab dem Alter von 12 Jahren war ich dann in einer Jugendtheatergruppe, in der sich selbst alle irgendwie als Außenseiter gefühlt oder wahrgenommen haben. Das war toll, das war ein sehr kreativer Rahmen, in dem sich die Jugendlichen sehr gut selbst finden, ausdrücken konnten. Ich habe dann dieser Andersartigkeit auch dadurch Ausdruck gegeben, dass ich mich sehr wild gekleidet habe. Ich habe einen langen, bunten Wollmantel getragen, Strickpullis, Strickmantel, Strickschals, alles in wilder Kombination. In dem Vorort, in dem ich gelebt habe, zog sich sonst niemand so an. Aber ich habe eben versucht, aus dieser Andersartigkeit eine Tugend zu machen. Und als Autorin, als Schriftstellerin wollte ich es dann eben auch anders machen und anders schreiben, ungewöhnlich. Vielleicht kann man es aber auch auf meine Eltern zurückführen. Die haben in den 50er Jahren geheiratet, ein schwarzer Mann und eine weiße Frau. Und das war ein absolutes Tabu damals. Also meine Mutter war insofern sehr unkonventionell. Und sie wollte niemals so ein Vorort-Klon sein. Und ihre Kinder auch nicht. Und sie war es auch nicht. Also ich denke, das ist vielleicht auch Teil meines Erbes.
Heute können ja eigentlich junge Frauen, die schreiben wollen, Sie als Vorbild nehmen. Das ist ja auch ein bisschen so die Intention Ihres Buches, hatte ich den Eindruck. Wie war das bei Ihnen? Hatten Sie denn auch literarisch bestimmte Vorbilder, die Sie motiviert haben? Vielleicht auch schwarze Autorinnen?
I did have role models. They were African-American writers primarily.
Ja, ich hatte durchaus Vorbilder. Das waren vor allem afroamerikanische Autorinnen. Denn in den 70er, 80er Jahren gab es ja kaum schwarze britische Literatur, von der man gehört hätte. Erst recht nicht von Frauen. Also diese afroamerikanischen Autorinnen, die ich sehr bewundert hatte, waren zum Beispiel Toni Morrison, Alice Walker, die ja dann 1984 durch die Farbliga so extrem bekannt geworden ist. Audre Lorde, die ja lange ignoriert wurde, bis sie Berühmtheit erreicht hat. Dann Michelle Cliff oder Gloria Naylor. Aber ich liebte immer besonders Toni Morrison. Sie war meine Lieblingsautorin und ist es auch heute noch. Also sie hat einfach gezeigt, dass man Geschichten über schwarze Frauen schreiben kann, dass das geht. Denn das gab es so in England gar nicht. Mit einer Ausnahme von Bujia Macheta, die eine nigerianischstämmige Frau, die über schwarze Frauen geschrieben hat. Sonst geschah das wirklich nur in den USA.
And some of them were doing very well. At one point, Alice Walker was.
Damals war sicher Alice Walker wegen der Farbe Lila so die größte und bekannteste, die dann aber wiederum von Toni Morrison abgelöst wurde. Also ich habe diese Autorin gelesen und ich habe sie bewundert und sie haben sicher auch einen großen Einfluss auf mich gehabt. Aber mir war klar, dass ich nicht so schreiben konnte wie sie, denn sie gehörten zu einer anderen Generation, hatten auch andere Themen und ich musste für mich herausfinden, worüber ich schreiben konnte. Also es war eine gewisse Herausforderung, dass ich anfangs gedacht habe, oh, kann ich so gut sein wie sie, bis ich dann gemerkt habe, ich muss meine Stories schreiben. Und es ist nicht wichtig, dass ich so bin oder so schreiben kann wie Toni Morrison, sondern dass ich die Geschichten schreibe, die ich schreiben möchte.
Viele Themen, mit denen Sie schon früh in Ihrem Leben zu tun hatten, jetzt Rassismus, Frauen- und Minderheitenrechte, die werden ja heute ganz öffentlich und ganz viel diskutiert. Mir gefällt bei Ihnen, wenn ich jetzt Ihr Buch gelesen habe, dass Sie auch so humorvoll auf Ihre eigenen Erfahrungen schauen und eigentlich nie dogmatisch sind. Wie kommen Sie zu dieser Haltung oder wie pflegen Sie sie?
Yeah, interesting. I was not like that when I was younger. I think it's about maturity partly.
Also das stimmt. Als ich jung war, war ich noch nicht so. Ich denke, das kommt mit einer gewissen Reife, die man mit dem Alter entwickelt. Damals war ich sehr dogmatisch und das finde ich immer lustig, wenn ich jetzt mir die jungen Leute anschaue oder anhöre in den sozialen Medien, wie dogmatisch die sind. Dann denke ich immer, ja, wart mal ab. Das Leben wird sehr kompliziert. Und ich war damals wirklich auch so eine binäre Denkerin. Ich habe in Schwarz-Weiß-Kategorien Disziplin gedacht. Aber über die Jahre habe ich gelernt, alles ist kompliziert. Und man muss wirklich den Dingen auf den Grund gehen, tiefer darüber nachdenken und seine eigenen Urteile zurückstellen. Als Gesellschaft brauchen wir inhaltliche Auseinandersetzungen, mit Respekt, nicht dogmatisch. Sonst gibt es auch keinen Raum für Entwicklung.
And also, as a writer of fiction, perhaps this was my biggest lesson. As a writer,
Als Autorin habe ich aber auch gelernt, dass meine Charaktere, meine Figuren komplex sein müssen. Ich darf meine Figuren nicht verurteilen, ich darf sie nicht bewerten. Das können die Leser machen, wenn sie wollen. Aber ich muss meinen Figuren Raum zum Atmen geben. Und ich darf ihnen sozusagen nicht mein eigenes Wertesystem überstülpen von vornherein. Ich denke, dass es durchaus möglich ist, das so zu machen. Wir alle versuchen ja, Wege zu finden, die ein Zusammenleben ermöglichen. Und da geht es eben um vernünftige Gespräche statt um Dogma. Dogma verhindert Gespräche und kann sehr toxisch sein. Das ist meine Haltung zu diesem großen Thema.
That's my thinking behind my attitude towards these big subjects.
Bernardine Evaristo, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you very much.
Oh, thank you very much. Good to talk to you.
Und vielen Dank auch an unsere Übersetzerin Marei Amir. Das neue Buch von Bernardine Evaristo ist unter dem Titel Manifesto, warum ich niemals aufgebe, beim Tropenverlag erschienen, und übersetzt aus dem Englischen hat es Tanja Handels.